Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 2. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International. Mit Christian Mölling, Senior Analyst beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. So, diese Woche müssen wir mal Bilanz ziehen. Donald Trump ist 100 Tage im Amt und hat sich den Anlass entsprechend auch ausgerichtet und ausrichten lassen. Es gab eine bemerkenswerte Kabinettssitzung in Washington, wo der Präsident sozusagen wie so die Musterschüler einen nach dem anderen seine Minister aufrief und jeder durfte ihm erzählen, wie toll er ihn findet. Dann hat er auch noch seinen nationalen Sicherheitsberater ausgetauscht. Michael Waltz wird jetzt UN-Botschafter und sein Amt übernimmt Marco Rubio, der bisher auch schon Außenminister war. Das hatte man in den Vereinigten Staaten länger nicht mehr, genauer gesagt seit Henry Kissinger nicht mehr, dass der Außenminister und der nationale Sicherheitsberater in den Personalunion waren. Herr Mölling, was ziehen Sie für eine Bilanz? 100 Tage Trump.
Ja, also das Bild, was Sie gerade aufgemalt haben, erinnert einen ja eher so an Nordkorea oder Russland, wo man so eine etwas steife Inszenierung macht. Ne? Das, ich will jetzt nicht sagen, das ist hier genauso gewesen, aber das sind so die Parallelen, die einem da kommen. Ansonsten ist ja die Waltz-Entlassung sozusagen das wunderbare Gegenstück zu diesem Theaterstück, was da aufgeführt worden ist, weil es verweist ja auf die massiven Probleme, die innerhalb der Administration bestehen. Also Waltz muss ja wahrscheinlich gehen, weil er Teil der Chatgruppe gewesen ist. Mittlerweile wissen wir, dass es viele Chatgruppen gegeben hat, in denen viele Informationen ausgetauscht worden sind, die alle geheim gewesen sind. Nur eines war nicht geheim, nämlich diese Chatgruppen. Was einfach zeigt, wie massiv unprofessionell diese Regierung ist. Also auch die Tatsache, dass Marco Rubio jetzt zwischenzeitlich zumindest nationaler Sicherheitsberater ist, das wusste er selber und seine Pressesprecherin offensichtlich nicht, denn die wurde quasi vor laufender Kamera damit konfrontiert und wusste darauf nicht zu wechseln. Das ist, glaube ich, ein weiterer Fingerzeig, dass Disruption nicht geplant ist oder vielleicht auch hier und da geplant ist, aber tatsächlich einfach sozusagen in der Art und Weise, wie hier gestaltet wird, tatsächlich immer wieder solche Hiccups passieren und Dinge offensichtlich auch nicht vorausgedacht werden. Jetzt ist Positionswechsel nicht so wahnsinnig interessant oder nicht so schlimm, wie wenn man eben internationale Politik nicht vorausdenkt, dann sind die Disruptionen erstens größer, betreffen andere Leute zweitens und drittens kosten sie möglicherweise halt auch Menschenleben. Ne? Und das ist natürlich der andere Teil der Bilanz, den man wahrscheinlich noch etwas vertiefen muss.
Es heißt ja auch an manchen Stellen, dass die Demission von Waltz auch mit seiner harten Haltung in Richtung Iran zu tun gehabt haben könnte. Da gibt es ja offensichtlich auch innerhalb der Administration Dissens, wie viel Zugeständnisse die Amerikaner den Iranern machen dürfen und wie man mit der Frage Urananreicherung grundsätzlich umgehen soll. Mehr im Zentrum hat aber diese Woche dann doch noch die andere Verhandlung gestanden zwischen den Amerikanern und den Ukrainern. Und tatsächlich ist dann diese Woche das Rohstoffabkommen, das ja schon lange im Schwange war, unterzeichnet worden. Eher so nebenbei, das hat der US-Finanzminister Bessent mit der ukrainischen Wirtschaftsministerin im Finanzministerium in Washington gemacht. Wir erinnern uns ja sicher alle noch an die Szenen im Weißen Haus Ende Februar, als Zelensky selber zu Besuch war und alle erwarteten, nun würde dieses Abkommen unterzeichnet. Und dann gab es diese Szenen im Weißen Haus, wo Zelensky von Trump und vor allen Dingen von J.D. Vance da vor laufenden Kameras vorgeführt wurde. Nun gibt es das Abkommen. Es heißt, dass sozusagen im Kern ein Abkommen zur wirtschaftlichen Partnerschaft sein soll. Herr Mönning, wie bewerten Sie das und was versprechen sich da beide Seiten von?
Also, ich glaube erstmal, dass das wirklich ein gutes Abkommen für die Ukraine ist, weil es zwingt die Ukraine erstmal zu nichts. Oder vielleicht muss man noch einen Schritt vor die Klammer gehen und sagen, naja, was Abkommen mit den USA in den jetzigen Zeiten wert sind, das werden wir dann mal noch sehen. Ne? Aber erstmal ist es ein gutes Abkommen, weil beide Seiten davon profitieren können, aber nicht gezwungen werden, dieses Abkommen quasi umzusetzen. Warum nicht? Jetzt muss man, glaube ich, so ein bisschen tiefer reingucken. Ne? Also dieses Abkommen ist im Grunde genommen im Kern ein Fonds, also ein Topf, der hingestellt wird, in den beide Staaten einzahlen können bzw. müssen. Und das Geld aus diesem Topf wird als erstes eingesetzt, die ersten 10 Jahre zum Wiederaufbau der Ukraine. Woher das Geld kommt, um in diesen Topf eingefüllt zu werden, das weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Es gibt so ein paar Klauseln. Die USA können quasi ihre Einzahlungen in diesen Topf auch machen, indem sie Militärhilfe leisten. Und da muss die Ukraine wahrscheinlich, soweit kenne ich die Details nicht, im gleichen Zug sozusagen ähnlichen Anteil damit reinlegen. Der dann aber, wie gesagt, erstmal die ersten 10 Jahre nur dafür eingesetzt wird, um den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren. Und erst dann können die beiden Staaten die Gewinne, die aus den Rohstoffen erzielt werden, tatsächlich untereinander 50-50 aufteilen und sozusagen für sich behalten oder für sich einsetzen, egal für welchen Zweck. Das heißt, da gibt's ganz viele Wenns. Also erstmal müssen sie sozusagen die Rohstoffe anfangen abzubauen. Das geht gar nicht so einfach. Die Infrastruktur ist nicht da. Erzielen sie damit einen Gewinn, weiß man nicht. Die Ukraine hat sich ausbedungen, dass sie festlegt, welche Rohstoffe abgebaut werden. Das heißt, sie kann auch die Geschwindigkeit ein bisschen kontrollieren. Dann kommt aber mit dazu, dass, und das ist sehr nett alles ineinander verschachtelt, dass die USA letztendlich sagen, naja, das ist halt so eine Art Sicherheitsabkommen, weil alleine die Anwesenheit der amerikanischen Unternehmen würde halt dazu führen, dass mehr Sicherheit da ist. Das bedeutet, wenn man das umsetzen will aus amerikanischer Sicht, muss man zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, man braucht Investoren, die bereit sind, Geld in diesen Abbau zu investieren, also auch in den Topf rein zu investieren, oder aber eben, man liefert Waffen da rein. Und man muss dann in der Lage sein, die Abbaugebiete und einen großen Teil der Ukraine selber mit zu schützen. Das heißt, es gibt ein sozusagen doppeltes Incentive für die USA, dann da auch tätig zu werden, wenn man glaubt, dass man das wirklich umsetzen will. Vor dieser, sag mal, Zweiteilung, 10 Jahre Ukraine, dann können beide was davon haben, ist aber noch was quasi ganz Direktes und jetzt und im Jetzt und Hier. Und ich glaube, das ist das viel Wichtigere bei diesem Vertrag ist. Trump hat was er vorzeigen kann, wo er einen Haken hintermachen kann. Und die Ukraine hat es zu nutzen gewusst, dass Trump sich mit seiner 100-Tage-Regelung so unter Druck gesetzt hat, dass er etwas haben musste. Also wunderbare Verhandlungsgeschick. Der andere, der im Grunde genommen eine Uhr hat, die gegen ihn läuft und irgendwas am Ende haben musste, ist in der schwächeren Verhandlungsposition, weil er eben auch nicht nur aus Sicht der USA, nicht nur mit der Ukraine verhandelt, sondern an einem anderen Spiel auch noch mit Russland und der Ukraine. Und da droht halt gerade alles gegen die Wand zu fahren. Das heißt, man hätte nichts gehabt. Und das hat die Ukraine, glaube ich, sehr gut und sehr geschickt genutzt, diese Situation zu ihrem Vorteil, um diesen Deal, der, Sie hatten es ja angesprochen, vor einigen Wochen ja offensichtlich auch inhaltlich noch komplett gegen die Ukraine stand, schrittweise zu drehen und zumindest zumindest zu neutralisieren, wenn nicht sogar ins Positive für sich zu wenden.
Und haben Sie denn den Eindruck, dass das jetzt auch sozusagen einen Wendepunkt markiert im Verhältnis Trump-Zelensky? Ist das schon, denn abgesehen von allen Details, die die Ukraine nachverhandelt und zum Besseren für sich verhandelt hat, hat man jetzt ja die öffentliche Wirkung, okay, die konnten sich einigen. Ja, vor zwei Monaten haben sie sich noch gestritten und gegenseitig öffentlich Vorwürfe gemacht. Jetzt schließen sie ein Abkommen. Am Rande der Papstbeerdigung neulich ist ja auch dieses berühmte Bild entstanden oder inzwischen sehr bekannte Bild entstanden von Zelensky und Trump, die da so in trauter Zwiesprache im Petersdom zusammensaßen, was ja auch schon ein ziemlicher Kontrast zu der Szene damals im Oval Office war. Zelensky ist es mit dem Abkommen ja wohl auch gelungen, diese US-Regierung, die bisher ja erstaunlich russlandfreundlich aufgetreten wieder ist, wieder ein Stück auf seine Seite zu ziehen. Also ist das alles, das ist ja sozusagen erstmal atmosphärisch und man merkt das sofort irgendwie, okay, die streiten sich nicht mehr, jedenfalls nicht mehr öffentlich. Aber ist das eine belastbare Veränderung da im Verhältnis auch von Trump Richtung Ukraine?
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Also von dem, was wir offiziell wissen, ist es das nicht. Ich glaube, da muss man einfach uns selber unterstellen, dass wir da ganz oft so einen willfährigen Bias haben und gerne das drin sehen, was wir sehen wollen und unsere Hoffnungen damit verbinden. Ich glaube, das sollte man nicht tun. Ich wiederhole das nochmal sehr gern, weil es kam mir sofort in den Sinn, als Sie eben angesetzt haben. Trump ist ein postmoderner Herrscher. Den interessiert nicht, was eigentlich Kausalzusammenhänge sind. Er kann das alles bestimmen. Ob er sich über seine Macht bewusst ist, weiß ich nicht. Aber da ist sozusagen, es gibt nichts hinter dem Hier und Jetzt. Und auch es gibt auch nichts außer Trump in seiner Wahrnehmung, glaube ich. Das muss man wahrscheinlich dann, man darf das ein bisschen relativieren, was ich gerade gesagt habe, weil es schon Anzeichen gibt, dass die Amerikaner, entweder Trump selber oder die Leute um ihn drumherum, gemerkt haben, dass er tatsächlich da durch die Arena geführt wird und vorgeführt wird. Und deswegen es zurzeit offensichtlich Gespräche gibt, wo man versucht, Trump wieder einzufangen, und Trump selber merkt, dass er da möglicherweise auf die falsche Karte gesetzt hat. Was dagegen spricht wiederum, ist, dass man, jetzt komme ich nochmal auf den Punkt zurück, den wir am Anfang gehabt haben, mit Walz, dem nationalen Sicherheitsberater, das war zumindest jemand, der vor Russland gewarnt hat und dem gegenüber skeptisch gewesen ist. Den hat man jetzt, so könnte man es auch interpretieren, die russlandkritischen Stimmen neutralisiert, und auch diejenigen, die, ich mal sagen, für ein stärkeres Engagement gegen China argumentiert haben. Jetzt sitzen möglicherweise bald nur noch die MAGA-Leute da, und das macht einen Unterschied. Es gibt die Stimmen in der US-Administration, die sagen, wir müssen uns weiterhin zumindest gegen China aufstellen und dementsprechend auch Präsenz in der Region zeigen und brauchen wieder möglicherweise auch Partner da. Und es gibt diejenigen, die aus dem ganz harten Magerlager kommen, also Making America Great Again, die sagen, nee, wir müssen uns nur noch auf Amerika konzentrieren. Das sind diejenigen, die glauben, dass sie die USA wieder quasi reindustrialisieren und die Amerikaner wieder an die Fortune-Fließbänder schicken, um iPhones zusammenzuschrauben. So, also nur damit man die Gedankenwelt da drin sieht. Und Das ist eine Entwicklung, wo man sagen kann, naja, das weckt eigentlich eher den Eindruck einer absolutistischen oder kleptokratischen Herrschaft schon fast. Man nimmt nur noch diejenigen, die einem nach dem Mund reden, nimmt alle Kritik aus seinem Umfeld raus und steuert dann im Grunde genommen ja in das nächste Desaster im Grunde genommen rein. Ne? Denn die Gerüchteküche sagt, dass Witkoff möglicherweise der nächste nationale Sicherheitsberater sein könnte. Seines Zeichens, habe ich heute Morgen im Radio gehört, bin ich fast lachend zusammengebrochen, seines Zeichens eben auch Milliardär, auch Golfspieler. So, und das qualifiziert dann letztendlich. Ne? Und offensichtlich zu beeindrucken mit Schmeicheleien und Aquarellbildern, die über den amerikanischen Präsidenten gemacht werden. So, das ist, glaube ich, eher das, wo man sagen muss, selbst wenn wir jetzt zu einem positiven Lichtblick-Moment kommen, die Weichenstellungen sind auch de facto nicht besser, ne? Gemischt mit dem Chaos.
Wie wird der Deal, glauben Sie, in Moskau ankommen? Hat der jetzt einen Effekt für den Kriegsverlauf oder kann man zumindest erwarten, dass er irgendeinen Effekt haben wird? Gerät Putin jetzt womöglich ein Stück weit unter Druck, weil er sieht, es gibt den Beginn zumindest einer Wiederannäherung da zwischen der ukrainischen und der amerikanischen Führung. Was ja in den letzten Tagen zu sehen war, dass wieder schwere Drohnenangriffe, ich glaube, wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, geflogen wurden, dieses Mal auf vor allen Dingen auf Odessa, aber auch auf andere Städte. Und diese Forderungen Trumps öffentlich an Putin zur Mäßigung, die man ja in den letzten Tagen immer wieder hören konnte, die scheinen ja erstmal völlig wirkungslos zu verpuffen. Oder wie nehmen Sie das wahr?
Ja, also ich glaube, am Montag oder Sonntagmontag war es schon, dass Lavrov, der russische Außenminister, ein Interview gegeben hat, in dem er quasi alle Punkte, die Donald Trump gefordert hat oder wo man sagt, da gibt es Einvernehmen, gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Also im Grunde genommen alle Friedens Bemühungen der USA damit im Grunde genommen neutralisiert hat. Und das war, glaube ich, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es läuft zurzeit die russische Frühjahrsoffensive an. Ja, das sehen wir die nächsten Wochen und Monate, werden wir da noch einiges von hören. Ist jetzt auch kein Zeichen, dass man sich auf russischer Seite darauf eingestellt hat, dass man jetzt hier wirklich sozusagen den Verlauf des Krieges tatsächlich anhalten wollen würde. Dazu kommen die Drohnenangriffe, die Sie gerade zitiert haben. Also am Gesamtbild hat sich hier nichts geändert, plus die diplomatischen Weichen, die Putin stellt, sind auch nicht in Richtung, ich gebe mich versöhnlich oder so. Das Abkommen, das Wirtschaftsabkommen, das Sie gerade angesprochen haben, wird eine Reaktion herbeifördern, da kann man sich sicher sein. Die Russen sind Profis, das zu nutzen für sich, auch wenn das jetzt erstmal komisch klingt, denn in der Tat, ich glaube, Sie haben recht, erstmal spielt es der Ukraine in die Hände und bringt die Ukraine in den Vordergrund und Trump kann gegenüber Russland sagen, naja, schaut mal hier, mit denen sind wir uns handelseinig geworden, mit denen ist das nicht so schwierig. Und dann wird aber Putin eine Antwort darauf haben. Also zurzeit ist es ein bisschen eine unglückliche Antwort, die er gegeben hat, weil er nur diese kurzfristige Waffenruhe rund um den 9. Mai thematisiert hat, die, ich glaube, Trump sogar schon als eine Art Bluff gecallt hat und gesagt hat, naja, diese 3 Tage nur, um davon abzulenken, dass hier in Wirklichkeit Krieg führt, das akzeptiere ich so nicht. Ich bin gespannt, und das wird, glaube ich, die entscheidende Frage sein, ob Trump tatsächlich noch am 8., 9. Mai nach Moskau fliegen will, zu dieser Parade, oder ob das sozusagen auch etwas ist, wo man natürlich ein Zeichen setzen kann, dass man sich eben nicht an der Nase herumführen lässt und sich nicht auch sozusagen vorführen lässt, wie so ein Pappkameraden, der wie früher bei den anderen Paraden da auf dieser Balustrade steht und im Grunde genommen salutieren muss.
Ist ja nicht mal viel Zeit. Das wird spannend zu sehen, wie da die nächsten Tage sich die Sachen entwickeln werden. Zum Schluss vielleicht noch mal kurz der Blick nach Deutschland. Die neue Regierung beginnt jetzt ja sehr konkret Formen anzunehmen. Das Personaltableau ist in den letzten Tagen bekannt geworden. Der neue Außenminister wird Herr Wadepool sein. Verteidigungsminister bleibt Boris Pistorius. Es gibt einige interessante Leute auch in der zweiten Reihe. Wenn Sie sich so die März-Teamaufstellung anschauen, Herr Mölling, was erwarten Sie da für die deutsche und auch für die europäische Ukraine-Politik ab kommender Woche? Denn Merz wird ja am 7. Mai vom Bundestag dann zum Kanzler gewählt, wenn alles nach Plan läuft.
Ich glaube, was man als erstes sagen muss, ist, es wird eine weitere Verlagerung der Politikmache ins Kanzleramt geben. Wir wissen noch nicht, wie stark der Nationale Sicherheitsrat werden wird, ob der also wie klein, wie groß, wie mächtig deswegen auch innerhalb des Kanzleramtes gibt es ja letztendlich dann die Frage, ob die klassischen Strukturen bleiben. Also es gibt sonst immer einen sehr starken nationalen Sicherheitsberater, der traditionell aus dem Auswärtigen Amt kommt. Da kommt jetzt auch jemand und da ist die Frage, was die entsprechende Stabsstelle sozusagen für einen Einfluss eigentlich hat, informell hat über die Person, die da berufen wird, ist das, glaube ich, eine schlaue Kombination, weil die Person einfach einen guten Zugang zu Merz hat, sodass man so einen formell-informell Balance haben kann und das möglicherweise auch immer mal wieder an die eine Sache und die andere Seite in den Vordergrund stellen kann. Aber das ist jetzt Kaffeesatzleserei von meiner Seite. Ich glaube, was anderes, auch jenseits der Personen, ich erwarte vor allen Dingen einfach eine sehr umstrittene, disruptive Zeit für die nächsten 4 Jahre. Nicht so sehr, weil die Politik, die da kommt, umstritten sein wird, sondern weil je mehr Erfolg und auch frühen Erfolg Merz und seine Regierungsmannschaft haben werden mit Blick auf Ukraine und EU-Politik und so weiter und so fort, umso stärker, größer werden die Anstrengungen werden, durch Russland, aber auch durch andere, durch China, diese Erfolge zu unterminieren. Und deren Ziel ist nicht direkt die Bundesregierung, sondern vor allen Dingen die Spaltung in der deutschen Bevölkerung weiter nach vorne zu bringen, die Kriegsangst zu schüren, so wie das jetzt zurzeit schon abläuft, Sachen zu diskreditieren, in Zweifel zu ziehen. Also ich glaube, das, was wir die letzten 3 Jahre seit im Grunde genommen dem Beginn der Vollinvasion Russlands erlebt haben, ist, glaube ich, wirklich nur ein Vorgeschmack in düsterer Art und Weise auf das, was wir jetzt zulaufen werden. Und ich kann nur hoffen, dass der Bundeskanzler tatsächlich eine Antrittsrede hält, die das, was vor uns liegt, an Herausforderungen, aber auch an Chancen tatsächlich skizziert und damit eine Zuversicht gibt und auch eine Art von Führung und Leitplanken gibt, die es in den letzten 3 Jahren, glaube ich, so einfach nicht gegeben hat. Es hat das Potenzial gegeben. Ich habe auch immer mal wieder im Freundeskreis gesagt, ich glaube, dieses Land ist sowas von reif für Führung. Die hat es aber nicht gegeben. Also von daher bin ich sehr gespannt, ob Merz diese Chance nutzt.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.